mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Das ist eine neue Folge von den Waffeln einer Frau. Clemens, der schon viel gesehen hat und ich, wir wissen jetzt, dass der Weg nach oben geht, denn wir haben heute zu Gast Daniel Aminati und der hat uns beiden gerade erzählt, dass wir es schaffen können, mit nur 3x20 Minuten pro Woche einen Traumkörper zu bekommen.
Klingt gut, ich würde es auch gerne glauben, aber ich hatte da doch ganz kleine Restzweifel eigentlich, was beim Körper.
Aber er sagt, wir sollen mit unserem eigenen Körpergewicht arbeiten und da muss man ja ehrlicherweise sagen, hätten wir genug zu tun.
Da hätte ich eine Menge anzubieten, das ist wiederum richtig. Ich glaube, du warst ja ein bisschen traurig, er hat halt im T-Shirt, also war er die ganze Zeit da, ne?
Ich weiß auch nicht. Also beim Spiel hatte ich gehofft, dass es irgendwas ist, was uns die Gelegenheit gibt, ihn dazu zu bitten, also das Shirt auszuziehen.
Irgendwas.
Genau. Ja. Aber ich habe, das T-Shirt war sehr eng und man konnte alles sehen. Okay. Und die Tätowierungen gehen ja bis ganz runter. Also ich kenne es gut. So, pass auf. Folgendes ist angesagt. Jetzt für alle, die interessiert daran sind, sich selber als Mensch, seine Seele und seinen Körper, sage ich mal, aus dem ein oder anderen Sumpf herauszuziehen und in die Höhen der Höhen zu führen. Für die ist das genau das richtige Gespräch heute. Also viel Spaß mit Daniel Aminati. Bevor wir jetzt alles besprechen, wenn die Mikrofone noch nicht angeschaltet sind, werden wir jetzt zügigst starten. Heute bei mir zu Gast ein großartiger Kollege, ein wunderbarer Künstler, aber vor allem ein ganz toll alter Freund von mir, Daniel Aminati.
Danke für die Einladung, Barbara, du verrücktes Huhn.
Wir sind uns gerade, ich bin das erste Mal, glaube ich, seit ich diese Sendung mache, immer wenn Leute kommen, denke ich, oh Mist, sind die schon da, ich muss noch was aufschreiben und so. Und als ich gehört habe, dass die Tür ins Schloss fiel, bin ich schon rübergerannt und bin dir in die Arme gerannt und du konntest mich, Gott sei Dank, du konntest mich halten und heben.
Komm, hör auf. Hör auf. Du siehst toll aus.
Danke, wir haben uns so lange nicht gesehen. Du hast dich überhaupt nicht verändert.
Ist das so?
Findest du nicht, dass man Leute von früher so viel lieber sieht, als all die, die man neu kennengelernt hat?
Das stimmt,
hat?
Da ist so ein Vertrauen, auch wenn wir uns jetzt schon so lange nicht gesehen haben. Ja. Es ist.
Ich will nicht sagen,
als wäre es wie gestern, aber...
Nee, es ist wahnsinnig viel passiert dazwischen, eigentlich so, als hätte man 3 Leben gelebt. Aber wir werden ja gleich darüber erzählen, was du zumindest in dieser ganzen Zeit erlebt hast. Aber wie haben wir uns damals, was haben wir damals zusammen gemacht? Wir haben irgendwie Modenschauen zusammen gemacht.
Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie wir uns kennengelernt haben, aber ich weiß, dass wir eine ganz eine schöne Zeit hatten, wo wir gemeinsam auf der Bühne standen und eine Modenschau getanzt haben.
Vorgeführt haben.
Ich glaube, es hieß damals Immer schön, kann das, nee, Immer schön oder was anderes. Ich jetzt verwechsel ich aber was, schon viel zu lange her. Wir standen gemeinsam auf der Bühne. Und es war ein Fest. Du warst ein Feuerwerk. Voll Freude, voll Intelligenz, Esprit und das bist du heute immer noch und deswegen, ich habe dich wiedererkannt.
Kannst du dich gut erinnern, weil ich habe in meinem Leben immer so, ich kann es nicht rekonstruieren, weil ich habe eigentlich ein gutes Gedächtnis für Zahlen und so und ich lebe so im Moment und ich kann mir viele Sachen nicht merken, aber dann spreche ich mit Menschen, die können sich alles merken. Weißt du noch viele Sachen?
Oh Gott, nee, also ich habe ja gerade vor kurzem ein Buch rausgebracht und dort die Einleitung ist, dass meine Geschichte irgendwie ein 18.000 Puzzleteil Werk ist, aber davon fehlt die Hälfte der Teile. Und ungefähr so geht das auch mit vielen Dingen so aus der Vergangenheit, logischerweise, die die jetzt nicht so in Anführungszeichen einschneidend waren, aber doch sehr, sehr schön. Ich kann mich noch entsinnen, dass wir zusammen bei Geld oder Liebe waren.
War oh Gott, das, da haben wir eine,
weißt du noch, in Köln.
In Köln. Oh, das war eine richtige, das war eine Dienstreise. Du, da sind wir mit dem Zug vermutlich oder sind wir gefahren? Wir sind mit dem Zug gefahren.
Mit dem Auto?
Oder mit dem Auto. Und wir waren Models und wir haben für einen Mann, der damals bei Geld oder Liebe auftrat, und der hat aus Zeitungen und Plastiktüten hat der Klamotten gemacht. Und ich hatte einen Zeitungsanzug an. Du, was hattest du an? Ein Plastiktütenanzug?
Ich weiß es nicht mehr, aber es kratzte sehr.
Es kratzte sehr und wir sollten dann eben, da hieß es dann, und jetzt zeigen wir mal, was der... was der so für Sachen macht. Und dann haben wir diese Modenschau gemacht. Ich habe mich prompt vertanzt.
Nee.
Ich glaube, ich habe immer meine Choreografie vergessen. Wenn es damals drauf ankam, habe ich immer nicht abgeliefert.
Das war Kunst. Du hast es mit einem Lächeln weggemacht.
Heute hätte ich die entsprechenden Ausreden dafür.
Ach
aber
Gott,
damals...
Ich weiß noch, da ist mir auch was Peinliches passiert.
Warum?
Kannst dich noch... Wir hatten damals... wir waren so experimentierfreudig und da war so jemand, der hatte irgendwie noch so ein bisschen was zu kiffen dabei.
Ja.
Und das war aber nicht zum Rauchen, sondern das war so ein...
Zum Essen.
Ja. Und ich habe viel zu viel, davon genommen. Und ich glaube, ich war den ganzen Tag Knülle und wir hatten alle Angst, dass ich abends um, keine Ahnung, wann die Live-Show war, dass ich überhaupt noch klarkomme. Aber es ist nochmal gut gegangen. Weißt du nicht, dass wir noch durch Köln spazieren gegangen sind?
Ja, eben, das sind halt leider die Sachen, die mir so ein bisschen fehlen. Junge. Aber seitdem ist also unser Leben, ja, unser beider Leben eigentlich ja mit Fotos dokumentiert. Das finde ich eigentlich toll. Danach hast du ja erst angefangen mit Bed and Breakfast.
Ja, genau, das war...
Das war dann direkt im Anschluss, 94 bis 96.
Ich habe so ein paar getanzte Modenschauen gemacht, weil eigentlich wollte ich ja Model werden. Mhm. Und man hat mir dann immer gesagt, Junge, guck dich mal an, du bist viel zu klein dafür. Und dann waren es dann getanzten Modenschauen. Mhm. Aber dieses Tanzen hat mich dann eben auch zu vielen schönen Engagements gebracht. Unter anderem dann die Frage, sag mal, könntest du dir vorstellen, bei einer Boyband zu tanzen, / so zu tun, als würdest du singen können? Und dann habe ich so, ach, warum nicht? Dann bin ich da mal zum Casting.
Das war ja die Zeit, ich meine, Boybands waren sehr gesucht. Sind sie eigentlich immer noch? Und es lief ja auch, ich muss mal sagen, es gab viele Boybands. Ihr habt ja noch relativ gut funktioniert alles.
Ich glaube, es hat gut funktioniert, weil wir die Ersten waren. Also es war dann wirklich auch in diesen 2,5 Jahren 1 Million Tonträger, die wir dann verkaufen durften. Und das hat damals dann auch noch echt Spaß gemacht. Und für mich war es die beste Klassenfahrt meines Lebens. Das war super.
Wie seid ihr gereist? Auf die Klassenfahrt mit Bus oder mit Flugzeug? Oder wurdet ihr gefahren in so einem Tourbus? Oder war das schon so ein bisschen glamourös?
Ja, wir hatten schon einen Tourbus. Ich meine, den kannst du ja nicht irgendwie...
Ihr wart ja nur zu viert, da kann man sich richtig austoben.
Ja, wir waren zu viert und hatten dann so einen Tourbus, der nach der Tour dann auch recht ramponiert aussah, weil die ganzen Mädels dann ihre Unterschriften hinterließen, eingraviert in den Lack hinein. Aber es waren schöne Erinnerungen, also tolle Hotels und ja, Mensch, für mich war das wirklich großartig.
Aber rückblickend eigentlich gut, dass es so gelaufen wäre. Stell dir mal vor, jetzt mal ganz ehrlich, ich gucke mir oft diese Jungs an, die in diesen Boybands waren, die dann richtig abgegangen sind. Du hättest ja man hat ja danach keine ruhige Minute mehr, wenn es dann wirklich so ist, dass dann wird dann der gesamte europäische Raum bespielt und so, dann kannst du ja nicht mehr nach Italien fahren und mal in Ruhe am Strand liegen. Ich finde das belastend. Also ich fände das doof, auch wenn man dann vielleicht ein bisschen Geld auf dem Konto hat, aber ich weiß nicht.
Mir kommen gleich die Tränen. Also ich meine, schau, wenn du von einer großen Karriere träumst, dann wünschst du dir, dass das stattfindet. Ja. Und wenn es dann wenn es dann der Fall ist, dann heulst du rum? Nee.
Nee, hast schon recht.
Und wir müssen keine Steine schleppen. Also
nein, um Gottes Willen.
Und ich meine, wir können ja immer Gegenwelten schaffen, insofern, dass wir einfach sagen, okay, alles klar, jetzt gehe ich raus, ziehe meine Show ab oder hab hoffentlich auch eine große Leidenschaft bei dem, was ich tue und bin erfüllt. Und dann schaffst du deine Gegenwelt. Insofern hast du vielleicht eine Familie oder hast irgendwo ein Haus in Schweden auf dem Land. Oder sonst irgendwas.
Was ist man dann? Gesund genug, schlau genug für die Gegenwelt? Weil die muss man eben haben. Ob du die immer hattest, werden wir ja gleich besprechen. Aber warst du zu der Zeit netter Mensch oder hast du schon an dir selber hier zurückblickend auch gemerkt, ich hätte da auch zum Arsch werden können, weil ich einfach dachte, super, die Mädels schreiben auf dem Bus, aber auch nur deshalb, weil ich nicht nackt vor ihnen liege, sonst würden sie direkt nackt auf mir unterschreiben.
Ich wurde doch zum Arsch. Ich war voller Idiot. Also ich dachte ja wirklich, ich bin der absolute Superstar und nach mir die Sintflut. Mhm. Also Bon Jovi sagt immer so schön, er drohte zu seinem eigenen Klischee zu werden. Mhm. Und das war ich dann auch. Mein Gott, das ist Leben. Leben ist eine Reise.
Sagt aber übrigens jeder. Ich meine, ich habe ja hier alle, egal ob Roland Kaiser oder Marius Müller-Westernhagen oder alle. Und alle sagen, es gab eine Zeit, in der möchte ich mir jetzt nicht mehr begegnen, weil ich war unerträglich und ich dachte, ich bin der Tollste. Und das haben alle.
Ja, aber nichts ist ohne sein Gegenteil. Wenn du die Reflexion hast und du weißt, dass du so ein Riesenarschloch warst, ist eine große Chance, dass du irgendwann mal mit dir im Reinen sein wirst. Und das ist das Ziel, glaube ich, von uns allen. Wir sind alle auf der Suche.
Ich bin nicht so auf der Suche, aber ich glaube...
Nein?
Nee, ich bin nicht auf der Suche, also nicht in mir, weil ich glaube, ich kann noch 40 Jahre so mit mir weitermachen, wie ich mich jetzt bisher kennengelernt habe.
Ich glaube dir und du wirkst so gesund.
Ja, aber es ist
woher
immer,
kommt das?
Weil ich nicht so tief in mich reinhöre. Wer tief reinhört, der hört auch was. Ja. Weißt du, wenn ich jetzt wirklich anfangen würde zu sagen, ich höre mal, vielleicht ist ja doch was, dann würde ich vielleicht doch merken, dass irgendwie irgendwas dann doch nicht so. Aber ich würde jetzt sagen, ich kann jetzt noch 40 Jahre weitermachen und bleibe gesund tatsächlich. Aber ich habe immer das, also ich gehe ja wirklich von meinem Job nach Hause und ziehe die Klamotten aus und bin sofort wieder, also ich war nie auf einer Schaumparty oder habe noch im Koksrausch irgendwie nackt mich wiedergefunden in irgendeinem Hotelbett, weil ich runterkommen musste, weil ich einfach nie oben bin, ehrlich gesagt.
Du bist sehr schlau.
Das ist richtig, aber darüber hinaus habe ich auch immer die richtigen Prioritäten gesetzt, glaube ich. Aber das machst du ja jetzt auch.
Ich glaube, das hat viel mit deiner Kindheit logischerweise zu tun.
Das stimmt.
Du musst gute Eltern haben.
Ich habe gute Eltern und ich bin mega glücklich aufgewachsen. Top. Und lustigerweise ist, oder nicht lustigerweise, sondern dramatischerweise ist, jedes Gespräch, was man führt, führt immer. Du redest mit einem 60-Jährigen und am Ende redest du über seine Probleme und alles, was am Ende zählt, ist, ja, mein Vater hat immer das gemacht oder meine Mutter hat immer das mit mir gemacht oder ich war unglücklich, weil. Und das liegt alles natürlich in diesen ersten Jahren, ist ja klar.
Genau.
Ja.
Also, du Glückliche. Schön. Ja. Hast du übersprungen.
Hab ich übersprungen, bin ich meinen Eltern auch wahnsinnig dankbar. Du hast ein Buch geschrieben, Am Abgrund wachsen dir Flügel. Bist du gesprungen? Also du standst am Abgrund, bist du gesprungen und hast dann gesehen, ich falle? Oder hast du gemerkt, ich habe Flügel? Oder was war das für ein Moment?
Ich würde sagen, ich bin gesprungen, weil ich den Mut hatte, Entscheidungen zu treffen, die mich, sagen wir mal, ein bisschen pathetisch gesagt, die mich wieder ins Licht führen. So, also ich glaube, wenn man dann so, keine Ahnung, sehr nah an, sagen wir mal, an Dramen dran ist, Exzesse durchlebt und manchmal auch keine Lust mehr hat aufzustehen, dann sieht's düster aus. Und ich habe mich dann irgendwann entschieden, andere Wege zu gehen. Und das erfordert manchmal einfach auch Mut, weil es zu heilen erfordert auch nochmal Schmerz auszuhalten.
Naja, klar. Was hat dich in diese, also du warst in der Dunkelheit, sag ich mal, was hat das Leben so dunkel gemacht? Du hast dich einfach, was waren das für Situationen oder was waren das für Auslöser, dass du einfach gesagt hast, das ist irgendwie, ich sehe jetzt eigentlich nicht mehr so richtig das Licht?
Du hast ja gerade schon angedeutet, dass du solche Phasen nicht hattest, wie dass du irgendwelche drogendurchzechten Nächte
ich
hattest.
Ich habe bis 30 noch nicht mal Alkohol getrunken. Ja. Vielleicht erinnerst du dich. Ich habe damals immer gesagt, nö, danke, für mich nicht. Und ich halte das auch für möglich, in der heutigen Zeit als Kind oder Jugendlicher noch dazu beizusitzen und zu sagen, macht ihr mal, ich bin da nicht mit dabei.
Absolut.
Aber
ich, wenn du nicht in deiner Mitte bist, wenn du das Gefühl hast, du hast eine, du hast keinen Selbstwert, das ist ja das, worunter ganz, ganz viele leiden. Einsamkeit, keine Ahnung, ich gehöre nicht dazu, whatever, you name it, dann suchst du und manchmal endet das Ganze in der Sucht. Mhm. So, und das hat ein bisschen gedauert, bis ich dann begriffen habe, dass ich doch ganz in Ordnung bin, ohne dass ich das Ganze von außen, diese ganzen Liebesbekundungen, die wir alle irgendwie in der Kindheit oder wie auch immer, wir sind ja alle Menschen, die dazugehören wollen. Das heißt, wir brauchen ganz viel Anerkennung. Aber ich habe dann irgendwann auch verstanden, dass derjenige, der am Spiegel mich anschaut, gar nicht so viel Anerkennung von außen braucht. Das Ganze liegt in uns.
Ja, das stimmt. Und das ist lustig. Also wenn du es nicht in dir findest, dann ist es ganz schwer, das von außen zuzuführen. Wer war die wichtigste Person, die dich begleitet hat, da wieder so dich selber zu lieben?
Ich hatte tolle Partnerinnen in meinem Leben, die mir immer wieder gezeigt haben in den Beziehungen, dass ich ein liebenswerter Bursche bin. Ich hatte gute Freunde, die mir immer wieder geholfen haben. Vor allen Dingen waren es so Vaterfiguren, die ich immer wieder auch gesucht habe. Mhm. Das waren bei mir der Boxtrainer oder auch jemand, der mir in jungen Jahren schon so die ersten kleinen Jobs gegeben hat. Er hat in Aachen einen Runnershop, da habe ich dann also so Turnschuhe verkauft. Dieser Herr hat mich immer wieder aufgenommen, in Anführungszeichen, wenn ich in irgendeiner Form in Notsituationen war. Mhm. Also ich würde schon sagen, ich hatte das Glück, tolle Partnerin zu haben, die mir, das schreibe ich auch im Buch, so ein bisschen wie meine Engel waren.
Ja, man braucht jemand. Lustig. Es gibt immer, egal mit wem man spricht, jeder sagt, ich hatte einen Menschen oder zwei, aber meistens ist es auch oft auch nur einer, der irgendwie dafür gesorgt hat, dass sich bei mir irgendwie was geändert hat. Aber das war schon, also über eine lange Strecke sprechen wir, die schwierig war? Also wie lange musstest du da durchgehen, um irgendwann zu sagen, so jetzt Hast du es jetzt geschafft oder kann das jederzeit wieder passieren?
Also Bed and Breakfast war, also das war mein absolutes damaliges, ich will fast sagen meine Hochphase gewesen. Und ich dachte, das geht jetzt immer so weiter. Ja. Da war ich so, wann bin ich ausgestiegen? Das war 94 bis 96, 97. Ich war sowas um die 23, 24. Und dann
man hat den Höhepunkt schon hinter sich irgendwie so dann gefühlt, ne? Das merkt man ja dann irgendwann so, dass man so denkt, okay, das war jetzt, mehr geht eigentlich dann nicht.
Ja, das war vor allen Dingen auch die Geschichte, ich bin dann ausgestiegen, habe nochmal einen tollen Solo-Vertrag bekommen und aber meine Singles funktionierten nicht mehr und irgendwann kam der Frust und dann kam dann eben das, was ich auf der Bühne erfahren habe, diesen Glanz und Gloria, das habe ich, was nicht mehr da war, das habe ich mir dann versucht im Nachtleben zu holen, insofern, dass ich dort meine Anerkennung erfahren habe. Aber es hat nichts mehr funktioniert. Ich habe meine Kohle auf den Kopf gehauen und es hat dann irgendwie so 2 Jahre gedauert, bis die Kohle weg war.
Ist eh schon ein Wunder, ehrlich gesagt, dass man es dann 2 Jahre schafft irgendwie. Ja, und dann war es
irgendwann vorbei. Ich habe keine Post mehr aufgemacht und irgendwann war es dann die Vollstreckungsbehörde beim Finanzamt, wo ich vorstellig werden musste und so weiter und so fort. Ich schlief dann wieder bei meiner Mutter auf der Couch.
Oh Scheiße, so richtig, das ist richtig einfach wirklich
ätzend.
Nicht.
Richtig ätzend.
Vor allem, weil ja auch das Schlimme ist, es endet der Erfolg, aber es endet nicht die Prominenz. Das finde ich immer so dramatisch bei vielen Leuten, weil schön wäre ja, wenn man dann sozusagen mit dem Moment, wo man seine Karriere beendet, zwangsweise, weil sich keiner mehr interessiert, in dem Moment, dass dann auch eine Prominenz endet, dass du einfach wieder normal bei H&M, sag ich mal, arbeiten kannst und keiner sagt, hey, warst du nicht mal Barbara Schöneberger? Dass man eigentlich wieder von null anfangen kann. Das ist so ungerecht, weil man wird ja in den Medien immer noch gehalten als jemand, der Große, der Popstar und Ding und so. Und du musst die ganze Zeit da so ein Bild auch entsprechen. Oder sie warten drauf, der gefallene Popstar. Aber du bist halt immer der Popstar. Und das ist irgendwie hart.
Das ist hart, aber das ist part des Deals, in Anführungszeichen.
Ja, aber das weiß man ja manchmal vorher nicht so genau, wie das dann alles kompliziert werden kann.
Schlussendlich geht es doch auch hier um Eitelkeiten. So, es geht um Ego. Und manchmal sind solche Hiebe, die du dann mitbekommst, einfach sehr, sehr ratsam, weil du lernst nicht ohne Leid. So ist es nun mal. Und ich musste dann wirklich durch die Kacke gehen und es hat dann, ich will fast sagen, an die 9 Jahre gedauert, bis ich dann dieses Chaos wieder zurechtgerückt habe.
Wie stolz ist man dann? Das hast du dann allein hingekriegt. Ja. Und jetzt ist irgendwie...
Und vor allen Dingen, was cool ist, der Finanzbeamte von der Vollstreckungsbehörde hat gesagt, heben Sie am besten die Hand. Also, wie heißt das? Insolvenzverfahren.
Insolvenz, ja. Privatinsolvenz.
Genau, das waren damals dann 7 Jahre und ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich hebe nicht die Hand. Nee, die Schuldnerberatung hat mir das damals geraten. Und ich habe gesagt, ich habe diese Scheiße mir selber eingebrockt und ich löffel sie auch wieder aus. Und weil ich wollte nicht über mich insofern bestimmen lassen, dass ich wirklich jede 50 Euro umdrehen muss. Mhm. Und ich habe dann, wie gesagt, bei der Schuldnerberatung so einen Plan gemacht oder erstellt bekommen. Und dann habe ich den fein säuberlich abbezahlt. Und dann kam eben auch, sagen wir mal, die andere Seite. Ich bin dann eben Fenster putzen gegangen. Ich bin als Kurierfahrer rumgefahren und dann, ich habe versucht, diesen Popstar einfach auszublenden. Ich war kein Popstar mehr. Mhm. Und das ist doch, ich meine, das ist das Showbusiness, das ist alles Schall und Rauch. Und das ist das, was ich versuche, jetzt sehr zu leben.
Übrigens, das ganz Tolle finde ich, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, auch so privat, das hat man ja ganz selten, dass mal jemand zu einem sagt, bei mir läuft es nicht zurzeit. Weil das auch übrigens beim Gegenüber sofort eine totale Beklemmung auslöst, weil man ist ja nur gewöhnt, dass Menschen zu einem sagen, super, wir haben ja wieder ein Funding über 20 Millionen und bei uns, wir haben jetzt das größere Büro noch dazu gemietet und alles ist immer super. Mhm. Und ich sag dann aber auch immer nach so Essen irgendwie zu meinem Mann manchmal, die erzählen auch doch alle nur Scheiße. Ja. Bei denen läuft's doch auch nicht irgendwie so, ja. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wohltuend ist eigentlich für sich und auch für andere zu sagen, bei mir ist es momentan nicht so super.
Das Leben ist eine Wellenbewegung bei allen.
Ja.
Und ich glaube, dieses nach außen sich nicht verletzbar zeigen, das ist natürlich auch ein Stück weit der Etikette geschuldet. Ich meine, was will ich dir jetzt bei irgendwelchen Hors d'oeuvres und Champagner, was soll ich dir meine Sorgen erzählen? Das gehört sich wahrscheinlich da noch nicht. Also ein bisschen Vertrautheit braucht es dann, glaube ich, dann auch, sich zu öffnen.
Wenn du jetzt heute, also zu neuer Kraft und so weiter, zurück schon lange und jetzt läuft ja alles irgendwie ganz gut, aber hast du Momente, wo du dir noch so denkst, Scheiße, oh Gott, es kann alles jederzeit wieder enden und ich lege jetzt alles auf die Seite. Wie wirkt sich das jetzt auf dein Leben aus?
Na, natürlich bin ich ein bisschen schlauer geworden und das Geld wird nicht einfach mehr so verpulvert, weil ich die mich schön blöd. Mhm. Ich bin auch älter geworden und natürlich durch meine Erfahrungen bin ich jetzt etwas gelassener. Ich bin wohlwollender zu mir selber. Ich befasse mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie. Das hilft mir auch sehr. Meine Frau studiert Psychologie. Ja. Das hilft ihr, mich zu verstehen.
Du hast eine Frau, die noch studiert? Oh Gott, das frustriert mich.
Ja.
Wahrscheinlich im 9. Semester erst, oder ist sie auch im 30. oder so?
Also sie hat schon mal ein Architekturstudium hinter sich gebracht und das hat immer nicht so viel Spaß gemacht und dann hat sie mich kennengelernt und hat gesagt, ich muss
irgendwas
studieren.
Mit Psychologie machen, sonst kriegen wir das nicht hin.
Ja, genau. Nee, ach, ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir ging es nie so gut wie heute, weil ja, wie gesagt, ich glaube, mit dem Alter kommt dann auch eine gewisse Form der Gelassenheit, gerade wenn man einfach auch den Zweifel insofern auch wahrnimmt, dass man ihn zum Ansporn nimmt und nicht den Zweifel, sagen wir mal, zu einer Angst
werden lässt. Ja.
Werden lässt, dankeschön. Und deswegen, mir geht's gut und es gibt Momente, da zweifle ich, wie gesagt, da zweifle ich natürlich auch, aber ich weiß, dass ich
dass
selber
man das schaffen
Ganze,
kann.
Und
das
dass ich selber
toll.
Eine Hand habe, weißt du?
Ja, und ich finde eben, dass man eigentlich, ich habe immer mir selber so vertraut und ich dachte mir eigentlich immer bei allem, ist wurscht, dann auch wenn es nicht klappt und so. Das denke ich übrigens bis heute, weil ich weiß immer, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn das alles nicht klappt, dann mache ich halt irgendwas anderes. Ich will halt nur was machen. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man dazu verdammt ist, irgendwie nichts tun zu können. Also, oder dass man, oder es gibt ja Menschen, die dann sagen, ich fahre jetzt mal irgendwo hin und dann überlege ich mir ganz in Ruhe, was ich mache. Und ich denke mir immer, ich glaube, dieses sich hinsetzen und also ich kann das nicht. Ich glaube, man sollte einfach immer in Aktion bleiben, in Bewegung bleiben und dann passiert eigentlich auch wieder was. Und diese Zuversicht so zu haben, es wird sich auch irgendwie klären, weil ich immer in Bewegung bleibe, dann das ist ganz gut zu wissen.
Urvertrauen ist das A und O, aber das deswegen dieses Springen, sinnbildlich gesehen, worüber wir eben gesprochen haben, das ist nichts anderes als in Bewegung bleiben. Mhm. Weil wenn du in Bewegung bist, dann werden Dinge passieren.
Ja.
Und dann wirst du wie eine Sonnenblume auch, du wirst dich zur Sonne drehen. Das
ja, genau.
ist so.
Und wer schon mal Bungee-Jumping gemacht hat, ich übrigens nicht, der weiß, wenn du ganz lang oben am Abgrund stehst, dann wird's auch nicht besser. Also nee. Dann ist Springen immer noch die beste Alternative, anstatt da oben zu stehen und sich zu überlegen, was alles passieren könnte.
Wieso bist du noch nicht Bungee gesprungen?
Nee, das hat sich jetzt noch nicht so richtig ergeben. Du schon, oder?
Nein, ich glaube nicht, dass das so gesund ist. Ich irgendwie, nee, für mich fühlt sich das. Ich war schon mal, wie heißt es, Tandem? Aus dem Fallschirmspringen. Das fand ich irgendwie schön.
Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwo hinkäme und jemand würde sagen, du pass auf, da hinten steht das Flugzeug, wir fliegen jetzt los, würde ich es vielleicht machen, aber jetzt extra, sage ich mal, irgendwo hinfahren, um das so zu machen, das würde ich jetzt glaube ich nicht, das wäre mir zu stressig.
Das war damals ein Geburtstagsgeschenk. Ich wusste gar nicht, wo es jetzt hingeht und dann stand ich auch mal da. Da konnte ich ja nicht zurück.
Nee.
Aber ich muss dir sagen, ich stand dann da. Und ich wusste, ich bin safe, weil hinter mir war ja der Dude
ja.
und der keine Ahnung, wie viel 1000 Stunden gesprungen ist und ich war sicher und es war ein cooles Gefühl.
Ja, total. Also
das war nice.
Ich glaube auch, wobei ich auch, wie wenn man auf die Wiesen geht oder so, da gibt's doch diese Geräte, wo man so absackt, ja. Und das ist ja das, was du beim Bungee-Jumpen, glaube ich, schon, vor allem wenn es dich wieder hochzieht und dann wieder. Und das finde ich, also dieses Gefühl zu denken, mein Körper hält es nicht aus, weil es so krass ist, was gerade passiert, das finde ich schon super.
Ja,
lass uns über
Mama.
Deinen Körper sprechen. lass uns endlich über deinen Körper sprechen.
Du kennst ihn doch.
Ich kenne ihn, aber und das Schlimme ist, es hat sich alles überhaupt nicht verändert. Wie du machst 6-mal die Woche 45 Minuten und ich würde mal sagen, das hat auch zu deiner psychischen Gesundung beigetragen, oder?
Absolut.
Hast du dich jemals so richtig gehen lassen? Sahst du mal richtig doof aus oder warst du immer so in Schuss?
Nach der Zeit Bed and Breakfast habe ich nämlich nur gesoffen und gefeiert. Da hatte ich keinen Bock mehr zu trainieren und da hatte ich echt eine Pocke. Dann habe ich irgendwann mal, der Sport hat mich tatsächlich dann auch wieder in die richtige Richtung geführt. Es war dann damals der Boxsport. Ich habe dann, glaube ich, mit, das waren so 26, 27, habe ich angefangen zu boxen. Und das fand ich einen unfassbar tollen Sport, den ich gerne gemacht habe, weil es war nicht nur irgendwie eine Challenge gegen den Gegner, sondern es ist immer eine Herausforderung,
krass,
das Ganze überhaupt selber durchzustehen. Du gehst immer an Grenzen und es hat ganz viel auch mit Respekt zu tun dem anderen gegenüber. Also wenn du und vor allen Dingen auch mit Verstand, wenn du in den Boxring gehst und du hast keinen Plan, dann kriegst du eins auf die Mütze.
Also aber machst du nicht mehr, oder?
Ich mach's viel zu wenig in der letzten Zeit, aber...
Aber man kann ja auch nicht einfach mal irgendwann einmal im Jahr sagen, ich gehe heute mal boxen.
Nee, aber ich habe einen Boxsack aber auch in der Garage hängen und da zimmer ich mich dann ganz gerne auch mal aus. Aber das Ding ist, ich hoffe, und wir sind ja gerade dabei, die Filmrechte, die ich in der Tasche habe von Charlie Graf. Das ist ein Boxer und ich würde gerne diesen Charlie Graf spielen. Und Netflix hat vor ein paar Wochen angerufen und würde diesen Film ganz gerne umsetzen.
Hallo.
Ja. Und da
wirst
ich
du demnächst ein richtiger Filmstar.
Man muss mal gucken, ne?
Oh, da machen wir jetzt ganz lang mit dir das Interview. Das wälzen wir jetzt richtig breit, damit wir dich über 3 Wochen absenden können. Wir spielen ein Spiel. Kommst du bitte mal rein?
Ein Spiel?
Was gibt's hier? Geiles.
Oh, was ist das?
Ich liebe es. Alles okay bei euch?
Es gibt ein... Ui, was kütt denn jetzt?
Was ist denn los hier?
Oh.
Aufgabe, okay.
Oh.
Hast du das auch? Kriegst du die gleichen Sachen?
Ich krieg dieselben Sachen wie du.
Okay, jetzt pass auf. Ich lese vor, ich habe keinen Plan, was passiert, weil...
Oh, das ist scharf. Das ist bestimmt scharf.
Magst du gern scharf?
Nein.
Hier, dann ist es sicher
also,
scharf.
Nicht beim Essen.
Jetzt pass auf. Liebe Barbara, lieber Daniel, du, lieber Daniel, wirst als Vater mit vielen neuen Aufgaben konfrontiert werden, ja, damit das alles reibungslos verläuft. Und die kleine Aminati in perfekt geschulten Händen liegt, spielt ihr beiden jetzt die Baby-Olympischen Spiele. Die haben Knall hier, die haben Knall. Es gibt 3 Aufgaben. Einmal müsst ihr mit nur einer Hand ein Brot in eine Windel einpacken. Oh! Dann müsst ihr die Zutaten von Babybrei erraten und zu guter Letzt müsst ihr blind einen Gegenstand ertasten. Wir sind sehr gespannt, wie ihr euch schlagen werdet. Barbara als Zweifachmutter sieht sicherlich, steht mit guten Tipps an deiner Seite. So, Aufgabe 1. Wir nehmen das Brot mit einer Hand in eine Windel, das lieb ich ja. Ich hätte meine Redaktion gar nicht für so kreativ gehalten. Wer ist denn bei dir da vorne drauf? Bist du das?
Das bin doch nicht ich, oder?
Scheiße. Was ist denn das für ein Bild?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, wahrscheinlich sehe ich so nach dem Spiel aus heute.
Das ist ganz süß eigentlich. Okay, also Aufgabe 1. Wickelt mit einer Hand das Babybrot in eine Windel. Wer schneller fertig ist, gewinnt.
Aber dein Bild... Doch.
Ja, ja, eben. Das sind aber die Motive, die die hier von mir machen, um mich klein zu halten. So läuft es hier nämlich.
Ja,
das ist eine sehr bösartige Redaktion, die versuchen mir nur Steine in den Weg zu legen.
Sehr liebevoll, damit du auf dem Boden bleibst.
Ne? Du hast jetzt schon beide Hände an der Windel. Spitzt du?
Ich wollte nur gucken.
Nee, leg die Windel wieder unters Brot.
Okay.
Leg die Windel unters Brot.
Alles klar.
So, bist du Rechts- oder Linkshänder?
Ich bin Rechtshändler.
Ich mache ja alles mit dem Mund eigentlich, aber gut. Jetzt pass auf.
Wie
auf
soll
die
das
Plätze,
denn gehen?
Fertig, los. Ist lustig, wenn man die eine Hand nicht benutzen kann. Aber einen kleinen Mund benutzen kann, oder? Mit dem Mund kann man schon. Man muss das da so unterschieben.
Ich hab noch nie so eine Windel in der Hand gehabt.
Übrigens kann ich dir jetzt schon mal sagen, so ein kleines Kind ist ähnlich unempfindlich wie ein Brot. Weil man immer denkt, man macht die kaputt, aber das stimmt überhaupt nicht. Ich habe letztens dabei zugeguckt am Flughafen, wie eine Frau, junggebackene Mutter, an ihren Mann, junggebackener Vater.
Hahaha!
Nee.
Nein. Das geht
wirklich
nicht.
Leg es auf den Teller. Was machst du denn da? Die hat das Kind 1,5 Minuten lang haben die gebraucht, um das von der Mutter auf den Vater zu übergeben. Stimmt.
Ich bin fertig.
Hast du es richtig rum an?
Ich hab's richtig rum
an. Nee, das ist dir falsch rum.
Ist doch egal, es kackt rein.
Ja, aber hinten ist die Windel ja auf Kacke vorbereitet und vorne auf Pipi. Und wenn sich das dann vermischt, dann läuft da alles irgendwie. Na gut, musst du wissen. Musst du ja mit zusammenleben. Der erste Punkt geht an Daniel Aminati. Oh, darf ich das Brot nachher mit nach Hause nehmen? Wir bräuchten nämlich dringend eins. Danke. So, bist schon richtig.
Ich bin noch im Wahn.
Im Wickelwahn.
Ende August ist es soweit, da muss ich es können. Mit 2 Händen.
Oh Gott, du wirst zum ersten Mal Papa. Darf ich dich kurz was fragen? Du bist ein Jahr älter als ich, du wirst jetzt 49.
Ja.
Hast du kurz mal zwischendurch gedacht, scheiße, es wird nichts mehr? Mit dem Kinderkriegen?
Ach, dieser Gedanke, ich will Vater werden, der war ja ganz lange nicht da, weil ich dachte, ich werde ein beschissener Vater, weil ich keinen so tollen hatte. Mhm. Dann aber zu verstehen, okay, meine Vergangenheit muss nicht meine Zukunft sein, das hat ein bisschen gedauert und dann habe ich wirklich diese wunderbare Frau kennengelernt, die jetzt meine Ehefrau ist. Und
zwar erst seit ein paar Monaten.
Seit dem 27.04. ist tatsächlich noch nicht so lang her. Und die war von Anfang an so, dass sie gesagt hat,
klar.
Du wirst der Vater meiner Kinder.
Ja, na sicher.
Aber sie hat mich jeden Tag geprimed, hat gesagt, wo ist der Heiratsantrag? Wo ist der Heiratsantrag? Und Ich will eine Familie mit dir.
Ja.
Und wenn du das jeden Tag hörst, sagst du, okay, scheiße, komm. Ja. Nein, aber sie ist so fürsorglich und sie ist so, sie will das.
Und jetzt
unbedingt.
Mal ganz ehrlich, ohne Kinder am Ende, was machst du denn dann den ganzen Tag? Du kannst ja nicht nur dich um deinen Körper und deine Tattoos kümmern und um ProSieben. Ist toll, ist natürlich super, aber ist schon schön, wenn man jetzt auch mal nochmal was anderes
mich,
macht.
Ich freue mich auch, dass da jetzt sowas Sinnvolles in mein Leben
wirklich
kommt. Und jeder sagt, wenn du dein Kind in den Armen hältst, dann das ist das Himmlischste, was du je gehabt hast.
Ja, auch nicht nur dieses, also ich finde einfach insgesamt, das dreht sich ja alles darum und du bleibst jung, du erfährst alles, welche Klamotten, welche Musik gerade, du bleibst total am Puls der Zeit und ich habe festgestellt in dieser ganzen Corona-Zeit, also sage ich mal alleinstehende oder Leute ohne Kinder hatten viel mehr Angst, weil wenn du Kinder hast und weißt du, wenn auch dieses ganze Homeschooling und der ganze Wahnsinn da kommst du gar nicht so viel dazu, die ganze Zeit drüber nachzudenken, was jetzt alles mit dir passieren könnte. Also man überträgt einfach, finde ich, sehr viel, also es passiert so viel, dass man gar nicht so viel Gedanken sich um seine eigene Sache macht.
Ich freue mich auf jeden Fall. Aber wir brauchen noch einen Namen. Hast du eine Idee? Mädchen?
Talula. Bei dir geht das, Aminati. Bei Talula Schöneberger wäre ein bisschen bescheuert geworden.
Woher kommt der Name?
Ich glaube, Bruce Willis hat seine Tochter Talula genannt. Talula. Es gibt ein tolles Lied von Tori Amos, was Talula heißt. Das fand ich immer
Talula,
super.
Talula, Talula, na, 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 na.
Peppa, Pippa, Lotti, Lotta, Heidi. Ich finde Hedi, diese ganzen Sachen.
Okay. Talula.
Aber Talula Aminati. Ich meine, mit dem Namen Aminati kannst du alles machen.
Moana.
Oh, finde ich gut.
Ocean?
Nein.
Nee.
Also
ich
Ocean.
Liebe das Meer.
Ja, so das kannst du ja alleine, kannst ja in Ruhe ausleben, muss ja nicht dein Kind drunter leiden.
Nee,
ich finde Ocean, Sky und
oder Kimberly. Nichts gegen Kimberly.
Nee, Kimberly ist auch super. Nein, wir lieben alle. Super. Wir lieben alle unsere Zuhörer. Aufgabe 2. Probiert die 3 Babybrei-Sorten und sagt uns, welche Gerichte und Zutaten sich dahinter verbergen. Das sind pürierte, normale Gerichte, schätze ich jetzt mal.
Okay, alles klar.
So, wir fangen an bei 1. Ist es okay. Nummeriert, siehst du?
Ah, ich sehe es. Alles
okay.
Klar. Gut.
Oh, ich freue mich so, wenn es was zu essen gibt.
1, wa?
Mm. Oh Gott.
Kartoffeln, ja, Möhren.
Das ist genau, so schmeckt das. Das sind diese Babygläschen. Ich habe davon, ehrlich gesagt, ich habe immer beim Füttern, habe ich so das Glas, so, und dann habe ich immer so gemacht. Angeblich, um zu testen, ob es zu heiß ist. Und dann habe ich es verfüttert. Was dazu führte, dass ich am Ende immer nicht genau sagen konnte, ist mein Kind jetzt überhaupt satt, weil die Hälfte des Gläschens habe ja ich gegessen.
Mhm. Das ist Liebe.
Es ist wirklich Zucker, also salzfreie Kost, kann man sagen. Das ist
Kartoffeln, Möhren, ne? Oder?
Es könnte auch Spaghetti Bolognese sein.
Spaghetti Bolognese?
Mhm. So schmeckt es.
Stimmt. Das reicht. Und was ist es?
Sollen wir sagen Spaghetti Bolognese? Komm, wir haben das so aufwendig produziert hier alles.
Ja, super. Hat jemand was aufgeschrieben? Schön.
12. Monat. Bulgur, Gemüsepfanne, Karotte, Tomate, Zwiebeln mit Kichererbsen und Biorind. Wir sind so super.
Ich habe Karotte gesagt.
Ja, ich habe Karotte gesagt. Ich habe auch schon mal irgendwann Karotte gesagt. Ich habe Karotte gesagt.
Okay.
Okay, dann geht der Punkt an dich. Der zweite Punkt geht an Daniel Aminati. Nächster Brei. Mm. Oh, das ist Kürbis. Das hasse ich. Das ist so säuerlich. Ich glaube, das ist Kürbis.
Komm, Punkt für dich.
Ja, warte. Hab das bei mir schon eine Weile her, dass ich das Zeug gegessen habe. Mhm. Bio-Schinkennudeln mit Tomaten und Karotten. Er hat Karotte gesagt. Vorhin hat er Karotte gesagt. Der Punkt geht an Daniel. Nächstes.
Geil.
Warte.
Nächstes.
Oh Gott. Das ist Fisch. Das ist Fischpfanne mit
das
Reis.
Das ist Kabeljau.
Mhm, irgend sowas. Das ist irgendwie See.
Das ist aber gar nicht so schön.
See, ja. Kannst du ihn mit nach Hause nehmen.
Dein Brot nehme ich mit. Das brauchst du.
Also, wir sagen irgendwas mit Fisch. Die Antwort ist Mini-Pasta mit Alaska-Seelachsfilet und Buttergemüse. Der Punkt geht an uns beide. So, und jetzt nächste Aufgabe. Wir haben hier richtig was zu erledigen. Ich bin schon ganz geschwitzt. Aber es riecht nicht. Aufgabe 3. In dem Beutel vor euch befindet sich ein Gegenstand. Er fühlt blind, um welchen Gegenstand es sich handelt. Es ist ein Gegenstand aus dem Babykosmos.
Okay, alles klar. Gut.
Es ist ein Beutel.
Wir müssen die Augen zumachen, ne?
Ja, aber in den Beutel reingreifen mit geschlossenen Augen. Wann habe ich zuletzt mit geschlossenen Augen in einen Beutel gegriffen? Warte mal.
Da ist. Oh. Das ist ein Schnuller.
Oh.
Ich meine, es
könnte auch irgendwas aus dem Amorelli-Sortiment sein. Dann entschuldige mal bitte, was ist, nee, das sind so, sind das nicht so Stillhütchen? Ich hab's schon rausgeholt, Entschuldigung. Mach die Augen wieder auf. Was ist das?
Was ist das?
Ich glaube, das kann man sich auf die, aber wenn man solche Brustwarzen hat, dann gut Nacht. Das sind ja Traktorventile. Kann ich die zwei haben und kann mir die da, das würde vielleicht Aufmerksamkeit erregen, wenn es jetzt inzwischen echt schwierig ist, dass nochmal einer rüberguckt. Guck mal, wenn ich mir das hier vorne reinmache. Oh, das ist vielleicht ein bisschen offensiv. Kann ich würde es ein bisschen höher machen, als die eigentliche Brustwarze ist. Vielleicht so? Kann ich das von dir gleich noch haben?
Warte, das bringe ich dir gleich rüber.
Warte, ich sag jetzt erstmal, was es ist. Was? Hast du eine Ahnung?
Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Also es sieht nach einer Brustwarze aus, also beziehungsweise einer Umhüllung für die Brustwarze.
Vielleicht, dass man nicht da so raus, die Milch, dass da nicht, es handelt sich bei dem Gegenstand um ein Brusthütchen, das ermöglicht das Stillen auch bei schwierigem Anliegen. Ach, da ist ein Loch vorne drin. Ist da ein Loch drin? Kann man rausholen.
Warte mal.
Sind sogar mehrere Löcher drin.
Tatsächlich.
Du Sau!
Guck mal hier.
Tatsache.
Das sprudelt.
Oh, toll. Ein Brusthütchen.
Ein Brusthütchen.
Willkommen in der schönen neuen Welt.
Wow. Schatz.
Schatz.
Es wird ein Fest. Da werde auch ich was von haben.
Oh.
Herrlich.
Also jetzt pass auf. Du hast mir vorhin erzählt, dass du auch dich mit viel, mit Psychologie natürlich befasst und du machst eine Sache.
Was denn?
NLP, neurolinguistisches Programmieren und bist da wirklich meisterhaft, kann man sagen. Was genau verbirgt sich hinter neurolinguistischem Programmieren?
Neurolinguistische Programmierung heißt nichts anderes, als dass du deine Muster verschalten kannst. Das heißt, wenn wir Dinge aus der Vergangenheit oder wenn wir Dinge in uns haben, Glaubenssätze, dann können wir die verschalten insofern, dass wir zum Beispiel sagen wir mal, mit neuen Suggestionen arbeiten. Das heißt, Bilder schaffen,
umprogrammieren.
Gedanken, umprogrammieren, wenn du so willst, ja. Das heißt, wenn du zum Beispiel schlechte Angewohnheiten hast, dann kannst du die verschalten insofern, dass du einfach dir neue Angewohnheiten anlegst, wenn du so willst. Ne?
Aber das macht man auch durch Sprache. Weil Lingua ist ja die Sprache und neurolinguistisch heißt, dass es irgendwie du durch Sprache bewirkst du irgendwas im Gehirn, was dich neu denken lässt. Man sagt zum Beispiel bei Kindern, kleine Beispiele, man soll einem Kind immer das positiv formulierte zurufen. Also man sagt zu einem Kind, halt die Jacke schön fest, wenn es auf dem Weg schon wieder ist, dass der Anorak hinten schleift an dem Ding. Man soll nicht sagen, lass die Jacke nicht fallen, weil das die negative Geschichte ist, sondern man soll halt die Jacke schön fest.
Genau, richtig.
Ja. Es ist wurscht, ehrlich gesagt, meine Erfahrung ist total egal, was du dem Kind hinterher rufst, sie verlieren sowieso die Jacke.
Schlussendlich sind es positive Affirmationen.
Ja, genau.
Also schaff dir gute Gedanken, Gedanken schaffen Bilder, Bilder schaffen Gefühle. Und wenn du bewusst mit deinen Gedanken, sprich mit deinen Bildern umgehst, wirst du ein anderes Gefühl haben. Das heißt, wenn du negative Erfahrungen hast, dann verschalte sie insofern, dass du dir neue Bilder,
Bilder
zuschreibst.
Das habe ich aber drauf. Das habe ich schon drauf. Okay,
Weil wir denken immer dasselbe. Und dadurch machen wir immer dasselbe.
Ja, klar.
Und das zielt aber, zieht nicht zu neuen Zielen.
Mhm. Du machst lauter Sachen, die sonst keiner macht. Du stehst zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr auf, glaube ich. Machst du das immer noch?
Das mache ich immer noch, ja. Deswegen glaube ich, dass das, sagen ganz, ganz viele Menschen, wenn du ein Baby hast, dann wirst du kaum noch schlafen. Wie war es bei dir, bei euch?
Also ich habe sehr gut geschlafen. Ich glaube, also mich hat immer diese Einstellung dieser ganzen Mütter, ich bin so müde und so. Ich hatte da auch immer keine Lust drüber zu reden. Ich habe natürlich aber auch, ich habe die früher halt in ihr eigenes Zimmer gelegt, weil ich mir dachte, die sollen auch lernen, in ihrem eigenen Bettchen zu schlafen. Aber was halt hart ist, du musst die ja nachts dann schon einmal nachts, musst du halt rüber mit der Flasche dann später oder halt stillen und so. Und ich bin dann halt jede Nacht um 3 und dann kennst du das, du wirst wach in der totalen Tiefschlafphase und denkst dir, nee, das geht jetzt wieder, die hören jetzt sicher gleich auf zu rufen oder zu weinen oder irgendwie so. Und dann denkst du dir, so nach einer halben Minute wird dir klar, nein, das wird nicht aufhören jetzt, ich muss was tun. Und dann muss man halt darüber und dann, bei uns geht nachts immer die Heizung aus und ich saß dann wirklich immer mal 10 Grad in diesem Kinderzimmer oder 15 irgendwie und hab dann einfach da ein Fläschchen gegeben und dann wieder ins Bettchen gelegt, alles super. Das hat auch total gut funktioniert, aber das machst du halt 2,5 Jahre oder so und dann bist du schon mal da. War ich dann irgendwann mal auch an dem Punkt, wo ich mir dachte, jetzt bin ich wirklich sehr müde. Wenn man morgen schon aufwacht und sich überlegt, wann könnte ich mich vielleicht heute während des Tages einmal kurz hinlegen.
Aha.
Also das denkt man dann schon sehr häufig.
Bist du immer zum Kind gegangen oder?
Nee, wir haben das beide gemacht. Ich habe ja dann auch irgendwann wieder gearbeitet und dann bin ich ja eben auch ab und zu halt mal über Nacht nicht da und dann hat das alles mein Mann gemacht. Okay. Also das war auch wurscht, wer das macht. Okay. Ist ja auch totaler Schwachsinn, wenn die Männer sagen, ja, in den ersten Jahren kann man ja als Mann nicht viel machen.
Bullshit. Sei da, ja?
Ja, und nicht nur, aha, ich helfe meiner Frau, sondern ich bin ja der Vater, ich mache es. Also helfen heißt ja immer, ist eigentlich ihre Aufgabe, aber ich helfe ihr dabei. Aber machen heißt halt dann einfach, und auch sich nicht doof stellen. Viele neigen ja dann dazu, so zu tun, als würden sie was nicht hören oder nicht verstehen oder sie haben es nicht gefunden oder sie haben es vergessen und so. Mhm. Frauen durchschauen das.
Okay. Alles klar.
Ich mache hier gerade neurolinguistisches Programmieren mit dir.
Ich glaube, das wird gut. Und da nochmal den Loop zu schließen. Also ich glaube nicht, dass ich die Probleme habe, nachts aufzustehen, weil ich stehe um 4.30 Uhr auf und ich glaube, ja, ich bin mal gespannt. Ich lasse das alles auf mich zukommen, aber ich glaube nicht, dass es so schlimm wird, wie manche eben sagen.
Es wird
sagen.
Überhaupt nicht schlimm. Oder? Es ist ein Traum. Ist doch wurscht. Und jetzt mal ganz ehrlich, schlafen, Gott, ja, schlafen. Dann schläft man halt mal nicht. Also es ist, aber es gibt natürlich Leute, die funktionieren nicht ohne Schlafen. Mir ist das wurscht. Ich kann auch 2 Stunden nur schlafen und dann gehe ich morgens trotzdem los und mache mein Ding. Aber nicht so. Man darf sich davon auch nicht so.
Haben andere auch geschafft.
Ja, komm, hör auf. Jetzt bitte nochmal kurz zurück zu deinem Körper. Mach dich krass, heißt dein Programm.
Ja.
Das soll Spaß machen, habe ich gelesen. Also zumindest
hast du es nicht
dir
gemacht?
Ich hab damit angefangen, aber erst gestern Abend um 17 Uhr. Aber ich sehe schon erste Erfolge. Ich sehe schon erste Erfolge. Mach dich krass. Kann es jeder schaffen? Kann es jeder schaffen, krass zu werden?
Na klar.
Ja, gell?
Na logisch.
Ah, ja, ja. Ich weiß.
Wenn du nachts irgendwie ohne Probleme Kinder irgendwie großziehen kannst oder beziehungsweise,
ja, gell,
dann kannst du auch dich krass machen. Nein, klar ist dieser Claim, 8 Wochen zum Traumkörper, ist natürlich überspitzt, aber wenn du weißt, was du für dich tun kannst, in 20 Minuten dreimal die Woche, das reicht, dann
nein,
bist du auf dem Weg.
Na, komm,
doch, das reicht.
20 Minuten dreimal die Woche, jetzt hör mir auf. Sag
doch
mir, was ich machen soll. Dann bin ich, also dreimal 20 Minuten.
Es geht um den Anfang. Du sollst, pass auf, wenn du da oben auf den Berg willst, dann dauert das nun mal seine Zeit. Ist doch klar, aber wenn du dich Step by Step in diese Richtung bewegst, wirst du irgendwann ankommen.
Nee,
darum geht's.
Mein Problem ist ja, dass ich ja ohne weiteres 100 Meter unterm Gipfel sagen kann, oh, ich kann es mir total super vorstellen, wie es da oben aussieht. Ich kann da jetzt leider nicht mehr hochgehen.
Es geht darum, dass du was tust und immer ein bisschen.
Ich tue was. Ich mache dreimal die Woche eine Stunde morgens, aber also von krass würde ich mal sagen, bin ich noch ein kleines Stückchen entfernt.
Das stimmt nicht.
Doch. Ich zeig's dir gleich, gleich zeige ich es dir nochmal.
Fühlst du dich wohl?
Nee, ich würde natürlich gerne total super. Ich würde gern krass aussehen.
Wie krass?
Krass. So wie du, nur als Frau.
Dann mach 6-mal die Woche, aber du brauchst keine Dreiviertelstunde. Ich trainiere maximal eine Dreiviertelstunde, maximal.
Okay.
Ich bin ein fauler Hund.
Muss man dabei so richtig schwitzen?
Nein, musst du nicht.
Auch
es kommt
nicht
drauf an, was du für. Schau, ich habe in ein paar Wochen habe ich wieder einen Job und da werde ich dann wirklich auch wieder an die 100% rangehen. Das heißt, ich werde
in
dann
ein paar Wochen habe ich wieder einen Job. Was für ein Job?
Also es ist, wo ich halt wieder mit freiem Oberkörper da stehen muss.
Ach, verstehe.
So, oder
okay,
darf. So. Und
diese Jobs habe ich leider schon lange nicht mehr. Ich wollte aber an der Stelle nochmal erwähnen, wenn jemand so einen Job zu vergeben hat, bitte melden Sie es nicht so, dass ich es nicht mehr machen
dann
würde.
Dann musst du aber auch dann.
Ja,
in 8 Wochen,
ja, ja,
dann diszipliniert und dann habe ich auch einen wirklich strikten Ernährungsplan,
okay,
und trainiere dann zum Teil auch mal 2-mal am Tag, also morgens und abends.
Bist du aber eher morgens Trainierer oder abends Trainierer?
Morgens.
Okay.
Abends bin ich platt.
Oh, ja.
So. Und das machst du dann irgendwie, die 6 bis 8 Wochen ziehe ich das dann durch. Ansonsten halte ich mich einigermaßen fit, aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der jetzt da wirklich ein Jahr geschreddet durch die Gegend läuft. Da habe ich auch keinen Bock drauf.
Also 20 Minuten, okay, beschreib mal, wie so 20 Minuten aussehen würden.
Das ist ein Bodyweight Workout. Das heißt, du trainierst mit deinem eigenen Körpergewicht. Du kannst zu Hause trainieren.
Gut zu tun, ja?
Ja, ja, aber.
Okay.
Ja. Dann machst du deine Übung. Du machst am Anfang leichte Übungen. Darum geht's, dass du die Freude gewinnst am Sport. Weil wenn du gar nicht, macht dir das keinen Bock?
Jeden Morgen denke ich mir, vielleicht passiert dir was heute und sie kommt nicht, meine Trainerin. Kleiner
was?
Unfall, nichts Schlimmes. Blechschaden, aber sie kann nicht kommen.
Was macht dir denn Spaß? Also wenn du
nichts,
dich bewegst.
Eigentlich gar nichts.
Ach komm, hör
beim
auf.
Tennis stehe ich so rum
oh,
und
geil,
dann spielt mein Mann den Ball so ein bisschen und dann sage
cool
ich schon so. Und ich überlege aber bei jedem Ball, wenn der kommt, macht es Sinn, da jetzt hinzulaufen?
Du denkst doch sonst nicht so viel, hast du zu mir gesagt.
Das sind andere Situationen. Aber nein, also auf dem Tennisplatz denke ich sehr viel. Und dann denke ich mir, ich glaube, der muss 2 oder 3 Mal aufkommen, bis ich da hinkomme und so. Also ist es bei mir, weißt du, was ich eher bräuchte? Ich bräuchte eher einen Mentalcoach als einen Sportcoach, glaube ich.
Was ist mit Tischtennis?
Tischtennis.
Da brauchst du nicht so weit zu laufen.
Ja. Das könnte ich jetzt mal angehen.
Was mit Fahrradfahren?
Ja.
Was mit einem Stepper?
Ja, hatte ich alles schon. Habe ich dann quietschend verrostet nach Jahren verkauft, weil es auf dem Balkon stand und dann nicht mehr so richtig, weil es so feucht wurde dadurch, dass es auch wenig bewegt wurde.
Okay,
aber ich arbeite mit meinem eigenen Gewicht und ich mach's dir gleich mal vor. Aber es ist toll. Also wenn du das sagst, 3x20 Minuten, das motiviert mich.
Und wenn du, pass auf, jetzt hast du es doch schon wieder, 3x20 Minuten, mach doch jeden Tag 10 Minuten. So ungefähr. Mhm. Ne? Also es geht nur darum.
Man könnte ja sogar jeden Tag 20.
Guck mal, wir haben doch eben gesagt, ein bisschen bewegen.
Ja.
Beweg dich in die richtige Richtung. Egal in was für einem Surrounding. Ob das jetzt Sport ist, beruflich, ob das in der Liebe ist. Beweg dich. Weil wenn ein Mann nichts tut für dich und umgekehrt, wird es nicht funktionieren.
Das also ist liebesmäßig kann ich dir sagen, ich bewege mich ohne Ende und da läuft's auch richtig gut.
Ja, siehst du, aber das ist das Prinzip.
Die Oberschenkel sind das Problem.
Naja, aber wenn es in der Liebe läuft, ist doch alles toll.
Ja.
Oder ist vieles gut?
Ja, aber bei dir ist es ja wirklich fast ein bisschen schade, dass das nur so einem kleinen Kreis von Leuten jetzt noch zugeführt wird. Ich meine, du bist so in Schuss. Ich habe mir lauter Fotos, hatten die hier vorhin von dir so geöffnet, weil alle haben sich gefreut, dass du kommst. Und dann dachte ich mir, echt, natürlich toll, aber das müssen mehrere Leute sehen jetzt. Du musst es wirklich, was auch immer das für ein Job ist, zeigt es vielen Leuten den nackten Oberkörper.
Da bin ich sprachlos.
Tipp von mir. Ich gucke mir immer an, so Videos bei Instagram und dann sieht man so Frauen, die wirklich so dick sind und dann sehen die einfach irgendwann aus wie sehr, sehr sportliche Menschen. Und dann denke ich mir, wenn die das schaffen, dann muss das doch möglich sein, dass das eigentlich wirklich, dass man kann das schaffen. Das finde ich toll. Man kann das schaffen. Und das ist ja eigentlich meine Maxime auch. Ich darf ja auch jetzt nicht schwächeln beim Thema Sport, weil sonst bin ich der Meinung, man kann alles schaffen.
Ich glaube, wenn es dir so wichtig wäre, dann würdest du es tun. Aber es ist dir einfach nicht so wichtig. Mhm. Oder nicht ganz so.
Ja, noch geht's auch so alles. Ja, aber ich meine,
deswegen.
Ja, ich muss jetzt schon mal langsam vordenken. Hast du einen besten Freund?
Ja. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, den ich seit meinem 14. Lebensjahr, das ist der Ümit.
Der Ümit?
Ümit.
Habe ich den nicht auch mal kennengelernt? Nee.
Ümit kennst du nicht, ne? Ümit Çamkıran.
Und wohnt er immer noch in Aachen?
Der ist immer noch in Aachen.
Oh, ich wäre verrückt. Und Aachen ist eine sehr schöne Stadt mit gutem Dialekt.
Ja, das ist eine schöne Stadt. Ich habe mich da wohl gefühlt.
Oh, ich liebe
ich
das.
Ich bin immer noch gerne da. Meine Mutter lebt immer noch da. Und ja,
ich kenne ganz viele. Mein bester Freund ist aus Aachen.
Wer ist
das? Erzähl ich dir später. kennst du aber, glaube ich, nicht. Aber das ist, ich höre das gerne. Es gab doch mal die Jutta Schmidt.
Ja, Jutta Schmidt.
Die Ministerin. Ja. Ja, oder Jutta Schmidt. Und die hat immer hinten. Hat die,
ja, genau, genau.
Die Aachener machen hinten genau. Immer so ein Häkchen noch dran.
Ach, das ist immer so ein leichter Singsang. Also ganz so doll bin ich daran auch nicht. Aber ich fühle mich im Rheinland ganz wohl. Also wenn ich arbeite ja nochmal in München. Und wenn da irgendjemand, oder wenn ich irgendjemanden höre, der diesen Dialekt spricht, zum Beispiel Armin Laschet.
Ja.
Man ist jetzt auch nicht so die Granate, aber der mir sympathisch aufgrund des Dialekts.
Ich verstehe das.
Ist schon gut, dass das auch nicht geworden ist. Aber
nee.
Idiot ist er ja.
Aber dann fällt man so in diesen Slang rein. Ist bei mir auch so. Ich fange sofort an, so gäh und nah und ja, servus zu sagen, wenn ich einem Bayern begegne.
Oder es gab eine Schriftstellerin. Wie hieß sie? Ildikó Kürti?
Ildikó von Kürti.
Irgendwie sowas. Mhm, und ich habe irgendwann mal von der eine Aufnahme gehört. Da hat sie, glaube ich, was zu Armin Laschet erzählt. Und nee, eine Ode an Aachen. Mhm. Und da war die mir direkt sympathisch.
Ja.
Ich habe die noch nie kennengelernt.
Nee.
Aber dachte ich mir, als ich die gehört habe, die muss sympathisch
die
sein.
Ja, die ist auch, mit der habe ich schon sehr viel Spaß gehabt, mit Ildikó von Kürti, kann ich dir sagen. Tatsächlich. Bist du gerne in die Schule gegangen?
Nein. Obwohl, ich war, sagen wir mal, ich war einfach auf sehr, sehr vielen Schulen. Ich glaube, ich war auf 12 Schulen.
Überblick verschafft.
Ja, 12 Schulen war ich und kein Schulabschluss. Ich war aber kein schlechter Schüler, aber es war einfach zu unruhig so.
Ja, aber weißt du, ist es nicht cool, dass man heute Ich habe übrigens auch eine Freundin, das war so lustig, wir haben so immer, wir sitzen immer so zusammen, wo hast du Abitur gemacht, und dann immer alle so total normal, jeder über das Abi geredet, und die sagte dann irgendwann zu mir, ich bin einfach mit 17 aus der 9. Klasse raus und habe einfach gar keinen Schulabschluss, und das ist ja auch okay, und die hat es total auch geschafft, und deswegen glaube ich, das ist doch auch gut zu wissen, weil man bei der ganzen Angst, mit der man seine Kinder erzieht heute, das was aus denen wird und so.
Ja gut, meine Kinder, denen würde ich jetzt schon
Druck machen,
dass sie Schulabschluss machen, da sollen sie es bitte nicht wieder Papa machen, weil ich habe natürlich auch, ich will fast sagen, ein bisschen Glück des Tüchtigen. Ich habe auch ein bisschen Schwein gehabt, logischerweise, ne? Dass das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Mhm. Ne? Aber würde ich vielleicht im nächsten Leben anders machen.
Ja,
aber. Obwohl ich nichts bereue. Doch. Reden wir nicht drüber.
Nee, ich finde, bereuen ist doch wurscht. Man redet eigentlich am liebsten über die Sachen, die man nicht gemacht hat. Und da gibt es ja eine ganze Menge, wo man sagt, das hätte ich jetzt auch mal noch ausprobieren können, finde ich. Aber wir sind ja noch jung. Du hast gesagt, du würdest eher im Wald leben oder auf einer Wiese, im Grünen, als irgendwo in Berlin-Mitte.
Ich habe, glaube ich, so viel Action gehabt in den letzten 20 Jahren, dass ich einfach auch merke, und ich freue mich, dass meine Frau ähnlich tickt, auch wenn sie um einiges jünger ist als
mein
ich.
Mein Gott, ist die jung.
Die ist 27. Und
die ist 27, das ist mehr als halb so alt wie du.
Nee, weniger.
Ah nee, Entschuldigung, warte, pass auf.
Älter,
nee,
nee,
die ist 20 Jahre, aber das ist schon ein Unterschied. Die ist ganz anders sozialisiert.
Ja, aber eben auch
Jahrgang
ein
was? Warte mal, Jahrgang? Dann
ist das 95?
95.
Wow. Das ist 95, glaube ich.
Da haben wir uns kennengelernt. Mann, Mann, Mann.
Ja, ja. Nee, aber nee, und wir mögen die Ruhe. Ich glaube, das ist eben dieses Gegenprogramm zum hektischen Job. Viel unterwegs sein. Und wenn du dann zu Hause bist oder wenn wir zu Hause sind, dann sind wir gerne auch einfach mit uns und wir lieben die Ruhe.
Und was, hast du dann den ganzen Tag die weiße Leinen-Yoga-Hose an und meditierst, oder bist du auch mal auf dem Rasenmäher unterwegs?
Ja, gerne dann eben auch im Garten. Nee, Quatsch, ganz so schlimm ist nicht. Aber wir lieben die Natur, ist tatsächlich so. Ich werde echt zum Landei. Und ich mag das aber auch ganz gern, weil, keine Ahnung, in München in der Loftbude, in Kreuzberg in der Loftbude gehabt und Action. Und ich mag die Stadt nicht mehr so.
Man braucht es auch nicht mehr so, finde ich.
Na ja, hier.
Also ich wohne ja jetzt auch so ein bisschen nicht ländlich, aber halt auch mit Haus und Garten und so. Mhm. Und ich habe total vergessen, warum ich eigentlich nach Berlin gezogen bin. Ich bin ja nach Berlin gezogen wegen Berlin-Mitte, wegen Action, wegen Ding, wegen Bund, wegen alles. Ja. Und manchmal fahre ich wie so ein Tourist mit so einer Umhängetasche, fahre ich so nach Berlin und dann laufe ich so rum und gucke die Häuser so an und denke mir, das ist so toll hier.
Ja.
Hier wohne ich eigentlich, kriege ich nichts mehr von mit.
Ja.
Ich gehe nur noch irgendwie in den Supermarkt und
nur
noch in den Supermarkt, glaube ich. Und dann gleich wieder nach Hause, Gartentür zu, und dann ist man so für sich. Ja.
Und irgendwie, wir haben jetzt auch auf Mallorca gelebt und wir hatten so gut wie überhaupt keine Nachbarn. Das war wirklich ein tolles Grundstück und das habe ich echt gemocht. Dann das geht das Tor auf und dann hast du deine Ruhe. Das ist wirklich toll.
Und dann fährst du immer extra nach München, machst da Sendung?
Ja, ich moderiere ja nicht mehr ganz so viel, einfach auch da, weil ich ein bisschen Abstand von dem Ganzen wollte. Mhm. Weil ich hatte, das darf ich auch noch kurz sagen, ich hatte 2017, ich habe mal sehr, 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 sehr viel gearbeitet.
Ja.
Das war so 2017, dass ich kurz vor einer Live-Sendung eine Panikattacke bekam.
Mhm.
Und ich hab zu dem Zeitpunkt einfach auf sehr vielen Hochzeiten getanzt, insofern, dass ich viele Produktionen hatte und das war irgendwie alles zu viel. Und von daher, ich mach's einfach jetzt etwas gemächlicher und suche mir auch einfach mehr Auszeiten. Das ist irgendwie ganz schön.
Ja, ich finde, Auszeiten machen aber nur dann Sinn, wenn man auch weiß, wann es wieder weitergeht.
Ja.
Ich kann ja aus nur genießen, wenn ich weiß, wann wieder on ist.
Ja, ist richtig. Aber ich habe ja meine Einsätze da bei ProSieben nach wie vor, aber ich habe mir dann eben auch gewünscht, einfach ein bisschen kürzer zu treten, einfach um auch Raum für mich und auch für neue Dinge zu haben. Ne?
Mhm. Kannst du, bist du aufgeregt, wenn du vor eine Kamera gehst, oder was ist dir lieber, Kamera oder Bühne?
Ich mag die Bühne sehr, sehr gerne. Ich stehe ja vor der Kamera jetzt wirklich schon so viele Jahre und da geht kein Puls mehr. Das ist nicht mehr so.
der Patient ist klinisch tot.
In Anführungszeichen. Nein, man wird natürlich routiniert. Und in einem Studio hast du zwei Kameras, mit denen du arbeitest. Hast eine Kollegin, die mal funktioniert, mal nicht. Mhm. So ist es nun mal. Mhm. Und ich finde es toll, dann mal wieder auf der Bühne zu stehen. Und ich freue mich auch, dass Ende September ich eine kleine Tour mache, basierend auf meinem Buch.
Okay.
Und da werde ich auch meine Band mit dabei haben. Und
wie cool.
Ich werde auch mal wieder ein paar neue Songs machen mit jemandem, mit dem du auch schon Songs gemacht hast, mit Matthias Haas.
Mhm. Wie, der hat meinen Hit geschrieben. Habe ich einen Hit? Nein, aber also wenn ich einen hätte, dann hätte er ihn geschrieben. Ja,
ja, und ich freue mich, dass ich jetzt einfach mal wieder so ein bisschen mit Publikum arbeiten darf oder beziehungsweise, dass ich einfach wieder so ein bisschen... ein bisschen in die Augen schauen.
Und du kannst
kann,
aber vor allem du kannst ja jetzt alles. Also du hast dich mit Psychologie beschäftigt, du kannst über Körper, du kannst über Geist reden, du kannst darüber reden, dass man sich an den eigenen Haaren wieder irgendwie nach oben ziehen kann. Du kannst demnächst über Kinderthemen reden, über Babythemen. Also ich würde mal sagen, du bist breit aufgestellt. Breit aufgestellt.
Ja, aber ich meine, du gehst ja auch auf die Bühne und singst und tanzt und machst und tust und das macht so viel Spaß. Ich glaube, ich habe dich mal besucht mit, das war glaube ich in Essen, bist du auf der Bühne gewesen und
ja,
das war schön. Also, ja. Du hast ja auch eine tolle Big Band dabei gehabt, das war richtig.
Menschen, die sich auf Bühnen wohlfühlen, die guckt man ja auch gerne an, während, und das ist übrigens was ich den Leuten immer sage, wenn sie auf eine Bühne gehen, bloß nicht auf die Bühne kommen und als erstes sagen, ich bin so aufgeregt, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Das ist das Schlechteste, was man machen kann, weil das Publikum ist augenblicklich verkrampft.
Ja.
Und es ist doch das Schönste, wenn man einfach jemandem dabei zuguckt, wie er sehr sicher und gut seine Arbeit macht, finde ich.
Und das machst du, das ist toll. Wann machst du mal wieder Musik?
Ist in nächster Zeit nicht geplant. Ich war erst letztes Jahr. Ich war auf Tour letztes Jahr und jetzt, weißt du, das muss auch erst wieder so ein Begehren bei den Leuten da draußen entstehen, verstehst du? Ich will ja auch nicht überrollen mit meinen...
mit deinen Skills.
Also Daniel, pack das Brot ein.
Super.
Und die dazugehörige Windel. Man weiß nie, was kommt. Das Stillhütchen. Das kriegst meins auch. Kannst meins haben. Ich brauche meins nicht. Und dann kommst du gut ausgestattet heute wieder zu Hause an. Ich bedanke mich so, dass du bei mir warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe mich so gefreut, dich zu sehen. Wirklich. Und du hast definitiv Flügel. Ich gucke mir das jetzt gleich nochmal genauer an. So, das war's dann auch. Jetzt schalten wir die Mikrofone ab. Tschüss.
Tschüss.
3x20 Minuten, das kriegen wir hin. Das mache ich jetzt.
Ja. Okay, mach du erstmal vor, wenn ich dann bei. Ich meine, bei dir, was soll denn noch? Du bist ja schon fast.
Mach 8, dich 90%. Krass. Ich will krass aussehen. Ich will krass aussehen. Und ich bin da ganz nah dran und die restlichen 10%, die muss ich jetzt halt noch schaffen. Und dafür mache ich jetzt diese 3x20 Minuten.
Ich habe noch einen längeren Weg, aber du schaffst es. Ja.
Wir bleiben einfach in Kontakt. Und für all die, die jetzt doch schon vom Zuhören ein bisschen müde sind und sagen, ich fange erst morgen an mit dem Sportprogramm, die können ja jetzt noch mal ein bisschen rumstöbern hier auf unserer Plattform. Es gibt noch so viele tolle Gespräche, wo es auch mal nicht um Sport geht.
Genau, aber man kann es natürlich auch super beim Sport hören, dann nebenbei.
Absolut, man kann uns immer hören. Ja. Nächste Woche gibt es einen neuen Gast und da freuen wir uns drauf. Tschüss, Clemens.
Tschüss, Barbara.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de